herzlich willkommen bei Hashtag Wir bilden Zukunft, der Podcast. Das ist eine Bildungsinitiative von Fridays for Future. In dieser Episode sprechen Annika und Luis mit Henning May. Er ist Musiker und Sänger der deutschen Band Annenmay Kantereit. Das heutige Thema sind Musik und Politik in Zeiten von Corona.
Ich moderiere heute mit Luis zusammen. Ich bin Annika. Ich bin in der Ortsgruppe Winsen und in der Hamburger Ortsgruppe. Und ich bin seit einem Jahr Fridays for Future und mache auch viel auf der Bundesebene. Ich moderiere das heute mit Luis zusammen.
Ja, hi, ich bin Luis. Ich bin aus der Ortsgruppe Berlin. Ich bin da jetzt seit etwas über einem Jahr, aber irgendwie auch nicht viel. Und war jetzt auch teilweise auf Bundesebene aktiv und moderiere das jetzt heute mit Annika. Und unser Gast heute ist Henning May.
Hallo, ich bin Henning. Ja, ich bin Ortsgruppe Annenmay Kantereit und wir, Luisa hat gefragt, ob wir Lust haben, irgendwas zu machen. Und wir sind ja alle räumlich getrennt und ich habe gesagt, ich würde gerne was machen. Und weil ich ja mich für Politik interessiere und Musik mache, habe ich gedacht, ich könnte vielleicht so ein Webinar machen über zwischen Politik und Musik und was irgendwie, ja, was gerade so abgeht, wie die Lage ist, was die Leute irgendwie aus unserer Branche sich wünschen, was so passiert und auch irgendwie, was für Lieder ja Bezug haben zu Politik oder zu Gesellschaftskritik oder so und darüber ein bisschen zu sprechen.
Ja, sehr cool. Das heißt, möchtest du da jetzt vielleicht was zu erzählen und dann kommen Fragen oder willst du das irgendwie anders machen?
Das wäre mir am liebsten, genau. Am liebsten würde ich erstmal darüber reden, wie es gerade ist und was die Leute für Fragen haben dazu. Also zum Beispiel, ich habe gestern mit einem Kumpel diskutiert und der hat mich gefragt, spielt ihr denn dann im Juni diese Konzerte da, große Konzerte, Bibidi Babidi? Und dann habe ich gesagt, für mich ist es komisch, weil ich möchte nicht sagen, wir spielen die auf jeden Fall, aber ich möchte auch nicht sagen, wir spielen die nicht. Weil ich kann die weder absagen, noch kann ich die richtig zusagen. Und das ist eine unglaublich außergewöhnliche Situation gerade in der Industrie. Also das sind ja Musikfestivals, einfach nur Spotify, Streaming, was auch immer. Und ja, auch alle andere Kultur. Also was habe ich jetzt, ob das jetzt ein Weinfest ist oder irgendwie. Und dafür steht Musik ganz gut stellvertretend für diese Situation, in der es ungewiss ist. Also man weiß einfach gerade so wenig. Es ist voll wichtig, dass man sich auch ein bisschen damit abfindet, dass man gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Und habe ich mir gedacht, vielleicht haben mir auch Leute Fragen, wie das gerade so ist. Also ob das jetzt ist, wer seinen Job dadurch verliert oder wie das mit Festivals ist oder was Kunstschaffende momentan für Möglichkeiten haben. Was hast du dich denn gefragt, Annika? Wenn du so dran denkst, wie ist das jetzt mit Musik irgendwie in Corona-Zeit?
Ich habe mich eigentlich, was Musik und Corona angeht, habe ich mich eigentlich nur gefragt, ob bei euch, also es ist natürlich klar, dass die Konzerte nicht mehr stattfinden. Die Frage ist halt, was ihr stattdessen macht. Also trefft ihr euch weiterhin zum Proben oder habt ihr da jetzt im Moment auch keine Möglichkeit für?
Wir proben, gerade proben wir jeden Tag. Wir machen erst einen Call zusammen, wo wir das jeweils heutige Projekt besprechen. Und das läuft dann meistens so, dass es einen Grundbeat gibt und über den legen wir in den Programm, da legen wir Sachen drüber und dann wird das so größer und dann am Ende baut man wieder Sachen weg, damit es hier ein bisschen reduzierter wird. Und dann machen wir gerade so Skizzen. Das ist auch ganz interessant. Was halt sehr fehlt, ist dieses, dass man so voneinander sitzt und sich auch direkt Rückmeldungen geben kann und so. Es ist einfach unglaublich viel Hin- und Hergeschicke. Und ja, wir probieren das Proben irgendwie zu kompensieren durch so. Es gibt eine coole App, die heißt Mixcord A Cappella. Wir üben zusammen singen. Das ist bestimmt auch für jeden, der hier zuschaut, was. Da kann man nämlich mit Freunden so Videos aufnehmen und dann praktisch über das, was die gesungen haben, drüber singen. Dann kann praktisch einer singen, so machen wir gerade Gesangsübung. Wenn ich als Erster singe, da kann der Nächste halt über diesen Beat drüber singen. Und dann kann Luis sich einen Fashion-Text einfallen lassen, irgendwie. Ja, wir probieren das irgendwie so ein bisschen ja, auszugleichen, dass man sich nicht richtig sehen kann. Wie machst du das denn? Ich meine, du gehst ja noch zur Schule, Annika. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, oder?
Ich gehe tatsächlich nicht mehr zur Schule. Ich bin 18, ich habe mit 17 mein Abi gemacht. Ah, okay. Also ich studiere inzwischen Politik. Ist eigentlich ganz entspannt. Semester wurde verschoben und ich habe sowieso Semesterferien.
Aber hast du dich jetzt schon zum Lernen getroffen mit anderen Leuten irgendwie bei Zoom oder so?
Nee, zum Lernen tatsächlich nicht. Ich prokrastiniere gerade eine Hausarbeit.
Ich weiß nicht, was prokrastinieren heißt, aber...
Nee, tatsächlich nicht, aber wir machen bei Fridays for Future sehr viel über Zoom. Was hältst du denn im Moment von der Lage von Corona und Klima? Denkst du, man könnte da jetzt viel das Klimathema behandeln jetzt in dieser Zeit?
Ich glaube, dass es so ist, dass der Rahmen des Möglichen sich plötzlich so verändert hat und man sieht, was alles möglich geworden ist. Und das nehmen wir jetzt mal an, wir haben irgendwann dieses Corona-Ding überwunden. Es sehr schwer ist zu argumentieren, das können wir nicht machen, weil das haben wir noch nie gemacht und das geht nicht, weil man während Corona gesehen hat, was alles möglich ist. So. Und ja, dann ist irgendwie ein Sonntag, an dem keiner mehr Auto fahren darf, viel weniger absurd, weil gerade eh kaum einer Auto fährt. Weißt du irgendwie, was ich meine?
Ich meine, was man ja auch sieht, ist, dass wenn sowas, so eine Krise wie die Corona-Krise irgendwie auch als Krise anerkannt wird, dass dann sehr, sehr schnell in sehr hohem Maße gehandelt werden kann. Und es ist dann halt schon auch bestätigend zu sehen, wir haben es ja schon immer gesagt, es ist ja auch irgendwie bestätigend zu sehen, okay, wenn sie die Klimakrise als echte Krise anerkennen würden, dann würden sie auch sehr viel mehr handeln. Und es ist ja auch möglich, auf Wissenschaft zu hören und die Maßnahmen durchzusetzen.
Du hast ja auch unseren Online-Klimastreik mitgemacht. Es kam jetzt hier auch die Frage, wie wichtig ist dir denn dein Online-Aktivismus?
Das variiert immer so ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe so Phasen, in denen ich das sehr gerne mache und in denen mir das auch irgendwie das Gefühl gibt, was tun zu können. Also ich habe mal mit ein paar Freunden Balsen dafür gebasht, dass die eine unaufgeklärte Nationalsozialismus-Vergangenheit haben, sich im Kolonialismus bereichert haben und dann irgendwie ihren Schokokeks Afrika nennen. Und dann haben die den umbenannt. Fand ich das irgendwie schon verrückt, dass man da so jemanden, so, dass durch Kommentare irgendwie eine Keksfirma nochmal die Produktbezeichnung überdenkt. Aber ganz oft habe ich auch mit diesem Online-Aktivismus oder mit, wenn ich mich dazu irgendwas positioniere, das Gefühl, das hat jetzt gar nichts gebracht. Und dadurch ist das für mich immer so ein bisschen gegensätzlich. Also zum Beispiel, ich habe zu diesem ganzen Climate Strike unglaublich viele positive Reaktionen gekriegt und sehr viele nette Nachrichten. Auch Leute, Freunde von mir, von denen ich das nicht gedacht hätte, die dann auch so ein Plakat malen und das auch posten. Und wenn ich dazu im Vergleich setze, die Morde in Hanau, wie ich mich dazu irgendwie probiert habe zu äußern online. Und das war eher deprimierend, was dann da so zurückkam. Und das, ja, das hat mich eher sehr traurig gemacht. Und das ist für mich schwer zu bewerten, so als eins, weil es einfach in ganz viele unterschiedliche Richtungen geht. So.
Das ist so das Frustrierende momentan, bis ja ein Online-Aktivismus dann selten so aus unserer Bubble rauskommt. Und ich glaube, viele vermissen auch das Demonstrieren gewissermaßen, weil man so einfach nochmal besser die Meinung äußern kann. Du warst ja auch öfters bei den Fridays for Future Demos, hast auch öfters gespielt. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du auf unseren Demos bist und deine eigene Musik hörst?
Ja, es ist mir ein bisschen peinlich dann, aber mehr wegen meiner Anwesenheit, weniger wegen der Musik. Also ich finde, dass Hurra, diese Welt geht unter ein super Lied ist für eine Demo. Ich finde das toll, dass Fridays for Future Demos irgendwie Musik spielen, die ja sich so mit Gesellschaft auseinandersetzt irgendwie. Aber es ist für mich halt dann trotzdem irgendwie komisch, wenn das dann meine Stimme ist und ich laufe dann da so mit. Das hat dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich, ich kann das sehr schwer beschreiben, aber es ist ähnlich wie in Hotellobbys. Ich muss ja auch viel Zeit in meinem Leben, normalerweise, wenn wir auf Tour sind, irgendwie dann in Hotels sitzen manchmal. Und da haben die immer so eine Stunde Playlist, die im Kreis läuft. Und da sind auch ganz oft Lieder von uns dabei. Und ich kann nicht in der Hotellobby sitzen, wenn ein Lied von uns läuft. Ich muss dann rausgehen, weil ich ertrage das nicht. Und ähnlich ist das irgendwie bei so Demos, wenn dann so meine Stimme kommt, dann wird man auch zu so einem Zentrum von der Aufmerksamkeit, wenn Leute irgendwie sehen, dass ich dann da rumlaufe und dann denke ich mir, das hat hier gar nichts zu suchen. Was ich auch mache, zu der Frage von eben noch, Annika, was machen wir denn jetzt eigentlich, so als Musiker? Jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich super viele Leute zu Livestreams machen und ich jetzt irgendwie im Webinar sitze. Was ich nochmal krass fand, ist, wenn man jetzt Lieder spielt, die sich so ein bisschen mit irgendwie Gesellschaft beschäftigen, dass die durch dieses ganze Corona-Ding nochmal ganz, ganz anders wirken irgendwie. Und man kann ganz viele Lieder plötzlich auf diese Situation bezogen spielen. Und ich habe mich gefragt, ob ich auch so ein Lied spielen darf jetzt.
Ja, klar. Es kam sogar schon die Frage im Chat, ob wir ein Corona-Lied von dir erwarten können. Das heißt, da kommt das jetzt sehr gelegen, dass du vorhast, was zu spielen. Also go for it.
Also es ist nicht so richtig ein Corona-Lied. Das ist ein altes Lied. Ist das Klavier zu laut? Ein altes Lied von Westernhagen und ich fand den Text so interessant, weil das irgendwie zur Situation passt. Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. An die Kapelle runtertan. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit, ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit, ist das einzige, was fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Jetzt kommen diese Texte, die ich besonders schön finde. Alle, die von Freiheit träumen, sollten das Feiern nicht versäumen. Sollten tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt.
Ja, ich fand das schön.
Ja, passt mega gut.
Auf jeden Fall, ist voll schön.
Es kam noch die Frage, ob du findest, dass mit deiner Reichweite und generell, wenn man eine große Reichweite hat, dann eine gewisse politische Verantwortung auch mit einhergeht. Und da wurde auch gefragt, ob du dir wünschen würdest, dass das vielleicht mal mehr Leute mit der gleichen Reichweite auch machen würden.
Ich finde das ein bisschen einfach zu sagen. Du hast viel Reichweite, deswegen hast du politische Verantwortung, deswegen musst du dich äußern. Ich stehe ja nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe nur 400 Abonnenten auf meinem Instagram-Account. Ich kann da gar nicht viel machen. Was bringt das, wenn ich die Petition teile? Und deswegen finde ich das, um so ein Gefühl auszusprechen, immer komisch, wenn mir Leute Petitionen schicken, die selber nicht geteilt haben. Und ich glaube, dass Reichweite an sich verpflichtet und sein, in unserer Gesellschaft sein verpflichtet irgendwie zu etwas. Und besonders, wenn man ein weißer Junge ist, ist das natürlich besonders toll, wenn man auch die Privilegien hinterfragt. Ich finde, natürlich ist es so, dass man mehr Wirkung hat und mehr Effekt erzielt und dass mehr Leute das sehen, wenn ich mich jetzt über irgendwas äußere. Aber ich bin dann schon auch immer noch irgendwie der komische Pocahontas-Typ und das kann auch ganz leicht an einem vorbeigehen. Ich persönlich setze mich immer am besten und am ernstesten mit Themen auseinander, wenn meine Freunde das posten und nicht, wenn irgendwie George Clooney sagt, ey, lass mal was für Klima machen oder so. Und dann, deswegen würde ich sagen, ja, es ist so, dass mit viel Reichweite musst du besser drüber nachdenken, auch was du sagst, weil du das nicht nur zu deinen Freunden sagst. Und du hast auch in bestimmten Bereichen eine Verantwortung, weil sonst dein Schweigen ein Schweigen der Öffentlichkeit wird. Also zum Beispiel jemand, der wie ich in der Öffentlichkeit steht und sich jetzt zum Beispiel nicht zur Hanau geäußert hat. Das würde ich sehr, sehr schrecklich finden. Nur als ein Beispiel irgendwie. Also ich finde, es klingt jetzt voll doof, so Zahlen zu sagen. Aber wenn man 100.000 Abonnenten hat und Deutscher ist, dann muss man irgendwie auch auf Social Media was zu Hanau sagen und dass das nicht vergessen wurde 2 Wochen nachher. Keine Ahnung, das ist so mein Gefühl. Aber gleichzeitig ist es unglaublich schwer, auch das Leuten abzuverlangen, weil das natürlich auch ihre Werbeplattformen sind, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, die damit Geld verdienen. Und jetzt zum Beispiel der Louis kein Geld damit verdient, dass er da seinen Instagram-Account hat. Der kann da coole Sachen erzählen, aber verdient nicht weniger Geld im Job, wenn er sich einmal verlabert. Und ich glaube, diese Angst vor dem Verlabern oder mal was falsch zu machen, hält auch ganz viele Leute zurück. Und ich persönlich mache ja auch viel falsch. Also das passiert einfach und dann ärgere ich mich und so. Ja, also ich mache nochmal meine Bottomline. Ich habe jetzt schon ein bisschen zu lange gelabert, aber die Bottomline ist eigentlich, ich sehe einfach eine Verpflichtung für jeden, der irgendwie auf Social Media unterwegs ist, mit dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht die ganze Zeit nur um Corona geht. Weil wenn man sagt, wir als Gesellschaft, wir müssen Solidarität zeigen, dann lass uns doch nicht nur Solidarität zeigen, indem wir irgendwie den Nachbarn netten Zettel kleben, sondern lass uns doch auch anderen Leuten, die zu Hause sitzen und vielleicht von Rassismus betroffen sind, zeigen, dass auch uns irgendwie sowas wie Hanau immer noch nicht aus dem Kopf geht oder dass wir uns immer noch für das Klima interessieren, für die Klimapolitik. Ja, bottom line, Ende, sorry.
Ja, du hast jetzt ganz schön viel gesagt und das war alles ganz schön richtig. Das finde ich ganz toll. Es braucht immer auch irgendwie immer so einen persönlichen Bezug zu so politischen Themen, zu so Engagement. Und Instagram und soziale Medien sind eine ganz tolle Plattform, finde ich. Da kann man echt viel machen. Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, aber es gab noch eine Frage, wie ihr oder wie du entscheidest, zu welchen politischen Themen ihr euch äußert und zu welchen nicht und inwiefern.
Bei mir ist das zum Teil einfach der Moment, also zum Beispiel diese Keks-Sache mit Balsen, dass ich das doof fand, dass der Keks Afrika heißt oder das. Also ich habe mir versprochen, Rassismus, wenn ich denke, das ist Rassismus, benenne und verurteile. Und dann habe ich diesen Keks gesehen und dachte, oh, das ist echt grenzwertig. Und das ist aus so einem Moment entstanden, dass ich dann gedacht habe, das poste ich jetzt mal und lade irgendwie Freunde, einer mitzumachen. Aber es gibt auch andere Dinge, wo Leute auf mich zukommen, muss ich ehrlich sagen, und mir sagen, ich finde, du hast die Verpflichtung gerade. Und dann überprüfe ich das und denke mir, ja, okay, vielleicht auch nicht oder ja, so. Und ich muss ehrlich sagen, ich entscheide ganz viel auch dadurch, was die Leute betrifft in meinem Umfeld. Also viele Leute in meinem Freundeskreis engagieren sich irgendwie für Klimaschutz. Freunde von mir sind von Rassismus betroffen. Deswegen sind es natürlich 2 Themen irgendwie für mich. Oder man kann es auch so sagen, alle meine Freundinnen sind von Diskriminierung betroffen als Frau in unserer Gesellschaft, kann man auch sagen. Und ja, dann die Geflüchteten in Moria, das berührt mich so sehr, weil auch, ja, wie soll ich sagen, ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, ganz lange, nachdem es das schon gab und dann gemerkt habe, das ist ja wirklich schrecklich. Und dann kam Corona und das, ja, das war dann auch ein Grund für mich, dem nochmal mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich gemerkt habe, klar, Klimaschutz ist voll wichtig, aber jetzt gerade krass akut ist es voll wichtig, dass diese Leute evakuiert werden und dem muss man auch genauso viel Präsenz geben. So. Ich finde das immer schwierig zu entscheiden, wozu ich mich äußere, weil natürlich auch schnell sich so anfühlt, als müsste man sich zu allem äußern und genau das möchte ich nicht, weil ich habe von ganz viel keine Ahnung, keine Perspektive darauf, irgendwie wie das ist. Ich muss mich auch immer erstmal informieren, bevor ich irgendwie gut was sage und bevor ich dann irgendwie zu rechtsextremen Taten was sage, würde ich mich dann gerne erstmal durch diese polizeiliche Kriminalstatistik wühlen. Und bevor ich mich äußere, muss ich mich dann erstmal informieren und deswegen habe ich dann auch nicht Lust, zu allem mich zu äußern, weil ich nicht die Zeit habe, mich zu allem irgendwie richtig gut zu informieren.
Seit wann bist du denn so politisch aktiv und was hat dich politisiert?
Ich finde politisiert immer ein komisches Wort, weil ich das selber lange nicht verstanden habe. Ich würde das eher so sagen, Ich habe angefangen, mich zu engagieren für Dinge, weil das Menschen betroffen hat, die in meinem nächsten Kreis waren, ehrlich gesagt. Also das klingt immer so ein bisschen egoistisch, aber dass ich meinetwegen, wenn jetzt ein Kumpel von mir sagt, naja, war ja auch eine Frau am Steuer, dass ich dann sage, boah, das ist ein Scheißspruch. Das hat vor allen Dingen, glaube ich, auch mit den Freundinnen zu tun, die ich irgendwie in meinem Leben hatte. Was lachst du, Annika?
Nee, ich lache über ein Meme, was gerade auf friendsoffuture.de ist.
Hammer!
Oh, folgt alle unseren Meme-Accounts, die sind sehr gut.
Ja, alle memesoffuture.de folgen.
Aber Annika, weißt du denn, was der Diminutiv-Suffix ist?
Nee, was ist das?
Das ist, wenn du mich Henny nennen würdest. Oder Louis Louis. Also ich kann nur so Fremdwörter mit Namen und prokrastinieren klingt für mich auch irgendwie so sexuell. Entschuldigung, Luis, Entschuldigung. Du hast eben Arsch gesagt, ne?
Okay, also...
okay, Henny, lass uns einfach produktiv weitermachen.
Entschuldigung.
Es wurde nachgefragt, wie siehst du die Rolle von Musik im gesellschaftlichen Geschehen? Also einfach mal ganz generell.
Ich finde Musik, was das angeht, sehr interessant, weil wenn man es jetzt vergleicht mit Bildhauerei, Malerei, Theater, Oper, Musik ist einfach ein Mainstream, eine Massenkunst und Musik ist auch etwas, was viele Leute gleichzeitig konsumieren können. Wenn man jetzt über die Demo läuft, dann können nicht 50.000 Leute gleichzeitig ein Bild angucken. Oh, gut, wenn man 50.000 Bilder hat, geht das auch wieder. Aber die können alle gleichzeitig diese Musik hören. Und gleichzeitig ist Musik auch etwas Physisches, etwas, was du spürst. Gerade wenn es auch ein Bass ist oder eine Melodie. Und wie soll ich das sagen? Die Rolle der Musik ist jetzt gerade so ein bisschen noch mal krasser geworden aus meiner Sicht, weil wir als Kunst, als Kunstmacher, wir als MusikerInnen noch Kunst machen können und raushauen können. Also der Schauspieler, der jetzt im Theater schauspielt, die Schauspielerin, die kann jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen und sich da hinstellen und sagen, hier bin ich. Und im Livestream ist auch irgendwie was anderes. Aber wir können an sich noch Kunst machen und mir zu kitschig gesagt, Kunst ist ja auch irgendwie eine also ist ja auch immer ganz viel Auseinandersetzung mit dem Ist und mit irgendwie, was passiert gerade und so. Und dadurch, finde ich, ist die Verantwortung von Musikern und Musikerinnen, jetzt gerade gute Musik zu machen, noch größer, weil viele andere Künste sich jetzt gar nicht äußern können. Ist das, habe ich das irgendwie verständlich gemacht?
Ja, doch, ist schon kind of verständlich. Und ich kann schon irgendwie nachvollziehen, was du sagst. Du hast ja schon gesagt, dass ihr sozusagen auch so ein bisschen die aktuelle Lage reflektieren und ansprechen sollt. Und gerade geht es ja auch viel so um Systeme und grundlegende Fragen. Und deswegen kam da auch die Frage auf, wie eigentlich so die Musikindustrie mit systemkritischen und gesellschaftskritischen Texten umgeht. Habt ihr da schon irgendwie negative oder positive Erfahrungen gemacht?
Ja, negative und positive Erfahrungen. Ich gebe ein ganz konkretes negatives Beispiel. Zwei Rapper haben einen Preis bekommen der Musikindustrie, der Echo, der damals noch existierte. Und die haben in ihren Texten auf diesem Album Holocaust-verharmlosende Sachen gesagt und haben trotzdem einen Preis der Musikindustrie dafür bekommen, weil sich das so gut verkauft hat, das Album. Ja? Und dann wurde dieser Preis natürlich sofort abgeschafft. Das ist so ein negatives Beispiel, wie irgendwie schlechte Texte, die aber irgendwie auch politisch sind, von der Industrie toleriert werden. Und Annika, du weißt aber, dass man dich die ganze Zeit sehen kann. Wenn du wieder über Memes lachst, okay schon.
Nee, ich lache nicht über Memes.
Und, Entschuldigung, was war nochmal die Frage? Weil ich muss jetzt wieder kurz an dieses Meme denken.
Ja, verständlich. Wie man mit System, wie die Musikindustrie.
Wie die Musikindustrie mit den systemkritischen Texten umgeht. Ich kenne nicht so viele systemkritische Texte. Gleichzeitig muss ich sagen, dass Systemkritik für mich auch so super weit gefasst ist, dass man jetzt sagt, was ist systemkritische Texte? Irgendwie bestimmte Punk-Lieder oder ist ein systemkritischer Text, auch der von Faber, in Paris brennen Autos und in Zürich der Kamin. Und für mich ist zum Beispiel so eine Zeile von Faber ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man kritisch sich auch mit dem Drumherum und allem, was so um einen passiert, auseinandersetzen kann. Dass man sagt, schau mal, in Zürich brennt der Kamin, wir sitzen ja alle gemütlich in unserem Häuschen und in Paris ist die Stimmung schon so extrem, dass Leute so verzweifelt sind, dass die Autos anzünden. Das ist natürlich jetzt auch nur eine Deutung von mir, von dieser Zeile. Und ich würde sagen, dass es eh immer so ein bisschen komisch ist, wenn systemkritische Musik staatlich gefördert wird. Also sich jetzt so selber als Stachel im Fleisch des Staates zu sehen, aber dann irgendwie die Subventionen zu kriegen, ist ja auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich würde sagen, dass es sehr schwer ist, relevante oder relevante Popmusik zu machen. Mit Relevanz meine ich irgendwie große Öffentlichkeit. Und dabei ja auch zu kritisieren. Ich würde sagen, dass das unglaublich schwierig ist und dass mir da auch relativ wenig einfällt. Also ich glaube, es gab früher in den 70ern einen anderen Vibe in der deutschen Musik und wie auch getextet wurde. Also wenn man dann an so einen Text von Tonsteine Scherben denkt, irgendwie keine Macht für niemand, das ist ja schon eine sehr klare Zeile irgendwie. Oder es gibt so ein anderes Lied von denen, der Rauchhaus-Song, die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Und das sind dann so richtige. Ja, aber ich meine, man kann, also ich würde sagen, systemkritische Lieder oder sagen wir Lieder, die sich kritisch mit unserem Drumherum auseinandersetzen, werden viel zu wenig gefördert und viel zu wenig gepusht, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel Udo Lindenberg, großer Schlagersänger aus der Vergangenheit, schon tot, der hat ein unglaubliches Lied geschrieben, was auch im Radio hätten laufen können, aber das kennt kaum einer, weil ja, auch sein Label gesagt hat, also die Musikindustrie, das ist aber auch so ein kritisches Lied, das verkauft sich wahrscheinlich nicht so gut. Und die Stimmung, dass sich Kritik und Kontroverse, wenn sie irgendwie konstruktiv und angemessen ist, dass die sich nicht verkaufen lässt. Das ist so eine Stimmung in der Musikindustrie und deswegen werden solche Leute oft nicht gepusht. Das ist ein bisschen schade so.
Udo Lindenberg lebt übrigens noch.
Ja,
ne?
Der lebt noch.
Udo Jürgens.
Hat auch schon wild Alarm geschlagen.
Entschuldigung, ich habe die beiden kurz verwechselt. Udo Lindenberg, Sonnenbrille, Hut, Udo Jürgens, Schlagersänger. Udo Lindenberg ist für mich auch kein Schlagersänger.
Ja, das stimmt.
Und Udo Lindenberg hat natürlich auch tolle systemkritische Musik gemacht. Das ist auch ein schönes Beispiel für einen Künstler, der ja dann im Palast der Republik spielt, in der DDR und irgendwie seine Musik engagiert, politisiert, so. Aber ihr habt vollkommen recht, das ist, Udo Lindenberg ist nicht Udo Jürgens.
Ich denke, die nächsten Memes kommen gleich.
Ja, genau, see no difference. Es gab Frage, ja. Vielleicht möchte Annika die machen, das mit den politischen Personen.
Ja, nee, es kam generell einfach die Frage, was so deine politischen Vorbilder sind oder mit welchen politischen Akteuren du dich gerne mal austauschen würdest.
Ich finde Alexandria Ocasio-Cortez toll, weil ich ihre Geschichte so toll finde. Die ist da in der Bronx ins Repräsentantenhaus gewählt worden in New York. Ich finde, das ist eine junge Frau, die Social Media interessant nutzt für das, was sie tut. Ja, die irgendwie viele kluge Sachen sagt. Und so auf deutscher Ebene finde ich die Luise Amtsberg toll, die auch so auch auf jeden Fall ein Vorbild für mich ist. Die ist bei den Grünen. Ich finde aber auch den Kevin Kühnert irgendwie toll. Ich finde auch Katja Kipping toll. Jetzt bin ich so die Parteien entlang gegangen, weil das für mich so politische Persönlichkeiten sind. Aber ich ziehe mir auch andere Leute rein. Ich mag zum Beispiel die kritische Perspektive von Helen Fares. Das kann man sich mal bei Instagram reinziehen. Wer fällt mir noch ein? Was ich am wichtigsten finde. Man muss immer auch wissen, was die Leute denken und meinen, die was anderes meinen als man selbst. Deswegen höre ich immer den Christian Lindner Podcast. Ich bin kein Fan von Christian Lindner, aber halte den für eine Person, mit der man sich auseinandersetzen muss, um auch irgendwie zu verstehen, was alles so abgeht. Und genauso habe ich Angela Merkel hardcore gestalkt und kenne irgendwie ihren Lebenslauf, weil ich irgendwie auch verstehen will, was sie für ein Verständnis von Staat hat und so. Und Ja, ich muss eh sagen, ich finde so Personen-Research manchmal sehr geil für so nachts 23:30 bis 2:30 und dann irgendwie ganz genau rausfinden, wer Roger Ailes ist, der Erfinder von Fox News und was er eigentlich mit der Trump-Wahl zu tun hatte und so. Also ich finde, muss ich sagen, manchmal die schlimmen politischen Gestalten viel interessanter als irgendwie Annalena Baerbock oder so.
Es gab noch eine Frage oder ein bisschen verbundene Fragen. Die sind jetzt leicht off-topic. Das heißt, wenn Annika dazu jetzt noch eine Frage hat, dann könnte sie die stellen. Nee, aber sonst habe ich die. Okay, cool. Kampagne Unhate Woman, die jetzt quasi vor kurzem gelauncht wurde, mit diesen krass frauenfeindlichen Texten aus dem Deutschrap. Und da gab es die Frage, wo hört für dich, in Klammern Henning, die Kunstfreiheit auf und wird es dir zu krass? Also zum Beispiel die frauenfeindlichen etc. Texte im Deutschrap teilweise.
Also ich finde, KIZ ist ein gutes Beispiel, wo man, wenn man mit der Keule die Ironie schwingt und so richtig Hardcore-Ironie macht, dann wird ein Satz, den normalerweise nur komische Menschen sagen, wenn sie ihn singen, irgendwie für mich konsumierbar. So. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut rüberkam jetzt. Aber ich gebe ein anderes konkretes Beispiel. Ich kannte nicht so viele Lieder von Young Huren und habe ihm dann auch bei Instagram gefolgt und dann schrieb irgendwann jemand, als es um die Unhate Women Kampagne ging, warum folgst du denn noch Young Huren? Zieh dir mal die Texte genauer rein. Und dann habe ich mir die Texte genauer reingezogen und gemerkt, dass mir das irgendwie, dass da für mich zu wenig Ironie ist und zu viel gespielte, vorgetäuschte Kunst, um so extreme Äußerungen zu rechtfertigen. Also man kann ja sagen, man äußert sich jetzt extrem, um auch zu schockieren, um Leute wachzurütteln irgendwie. Ja, und dann bin ich dem entfolgt und habe geschrieben, vielen Dank für den Input, da hast du recht gehabt, scheiße. Das tut mir leid. Es ist für mich immer schwer, das im Detail aufzuschlüsseln und jetzt zu sagen, das ist nicht okay zu sagen oder das ist nicht okay zu sagen. Was ich aber tun kann, ist für mich einfach als Individuum bewerten, wie deutlich kommt für mich darüber, dass das eigentlich nicht okay ist und nicht normal ist, so zu reden. Und wenn das aber eigentlich gar nicht rüberkommt, dann will ich das auch nicht mehr hören. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht Rata hören, weil das ist nicht ironisch. Es ist einfach, vielleicht manchmal, wenn der irgendwie vom Feuilleton interviewt wird, wird es kurz ironisch, aber ansonsten ist es ernst gemeint. Also zur Grenze noch, man muss die Grenze jedes Mal neu ziehen. Also ja, ich höre zum Beispiel keinen Michael Jackson mehr. Ich habe dann irgendwann gesagt, zieh jetzt doch die Grenze.
Ja.
Ist auch super wichtig. Ich wurde auch noch gefragt, ob du, bevor du dich politisch äußerst, was ja doch relativ häufig vorkommt, ob du das mit deiner Band besprichst oder ob du das einfach machst.
Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Also wir sprechen uns natürlich manchmal ab, aber jeder von uns postet ja auch unabhängig vom anderen Inhalte. Wir haben jetzt alle vier auch Meinungsunterschiede, unterschiedliche Überzeugungen, aber sind an sich auf dem großen gleichen Nenner. Und wenn ich jetzt meinetwegen Leave No One Behind Petitionen bei Anne Mercanterei teilen möchte, muss ich die, wenn man jetzt über Accounts redet oder bei meinem privaten Account, dann muss ich da niemanden fragen und würde auch nicht erwarten, dass jemand anders irgendwie fragen muss. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir irgendwann mal beschlossen haben, uns diese privaten Accounts zu machen, weil wir genau eben das ja auch wollten, dass jeder auch für sich selbst spricht, sprechen kann und das auch irgendwie symbolisiert, dass jeder auch für sich selbst sprechen sollte und seine Stimme nutzen sollte. Wir diskutieren vor allen Dingen viel und treffen ja auch die meisten Entscheidung, wenn es jetzt darum geht, Projekte zu unterstützen, gemeinsam, weil wir dann einfach viel mehr finanzielle Kraft haben als Einzelperson. Ich würde, ja, also an sich reden wir eh jeden Tag. Deswegen würde ich sagen, wäre es jetzt falsch zu sagen, wir sprechen uns nicht konstant die ganze Zeit ab auch. Also die wissen schon, wenn ich dann irgendwie Friedrich Merz bashen will, dass ich das tue.
Das heißt, wenn ihr was auf deinem Account sehen, dann können sie weiter an Mike Kanterreit hören, wenn es ihnen nicht gefällt. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz darauf hinweisen, also wir würden circa um 17 Uhr Schluss machen, das ist in 5 Minuten. Das heißt, es kommt jetzt so langsam zum Ende und deswegen wäre auch die Frage, ob du noch irgendwie einen Appell hast an die Zuhörer und Zuhörerinnen und alle anderen Geschlechter, denen du glaubst, dass die hören sollten, weil uns gucken ja ganz schön viele zu.
Ja, ich fühle mich natürlich erstmal überhaupt nicht berechtigt, jetzt hier so einen Appell zu geben, aber ich würde mir eher von dir anhören, was ich besser machen kann. Aber das, keine Ahnung, ich glaube, das ist wichtig. Ich kann mal sagen, was ich mir für mich vorgenommen habe. Ich habe mir für mich selber vorgenommen, aus den letzten Hinterkammern meines Kopfes noch zu überlegen, welcher meiner Freunde und Freundinnen in aller anderen Geschlechter alleine wohnt und die nochmal anzurufen und zu fragen, wie es denen geht. Ich will mich nochmal informieren, wo ich wohne, die Gartenzäune sind für die Obdachlosen, weil ich bisher nur einen kenne. Ich würde gerne weiterhin irgendwie das, was ich an Öffentlichkeit habe, nutzen, um ein bisschen auch Dinge in den Fokus zu rücken, die vielleicht sonst untergehen. Irgendwie jetzt als Beispiel, irgendwie, wenn ich eine Interviewanfrage kriege vom RBB, darüber zu reden, dann nehme ich die natürlich gerne an. Und das, glaube ich, kann ja jeder für sich selber auch entscheiden, ob er vielleicht Lust hat, die Social Media nochmal ein bisschen intensiver auch zu nutzen für die eigenen Meinungen und Ansichten. Ja, und ich habe mir natürlich vorgenommen, schön Physical Distancing zu machen und das auch nicht mehr Social Distancing zu nennen. Und ich habe mir natürlich vorgenommen, nochmal gleich Prokrastinieren zu googeln.
Ja, unbedingt. Es passiert ja auch gerade in Sachen Klima, passiert gerade noch unglaublich viel. Also 2020 ist natürlich so das entscheidende Jahr. Und auch jetzt gerade werden die neuen Gelder aufgeteilt und jetzt kommt es drauf an, ob wir jetzt quasi den Strukturwandel einleiten oder ob wir bei Business as usual bleiben, was halt dazu führen würde, dass 1,5 Grad verloren werden. Da kam noch die Frage, ob du dann nach der Corona-Pause wieder bei FF-Demos am Start bist.
Ja, sehr gerne. Ich finde das super. Das wird ja auch eh so sein, in meiner Einschätzung, dass man zuerst wieder auf die Straße gehen kann und dann die ganzen Veranstaltungen auch wieder möglich werden. Also ein perfekter Warm-up-Zeitraum für mich. Wir haben ja noch ein paar Toursachen nachzuholen. Ich spiele gerne bei den Demonstrationen. Ich muss zugeben, es war natürlich auch das Größte, aber mein schönster Moment war in Hamburg, als ich da gespielt habe. Weil das schon ja irgendwie unglaublich ist, mit einer Anlage, die für 10.000 Leute ausgelegt ist, vor 100.000 Leuten zu spielen. Das war schon, hatte ich Gänsehaut. Das ist eigentlich das, was ich am meisten vermisse, zu spüren, dass noch andere Leute so drauf sind wie ich, wenn man auf so eine Demo geht, weil das im Internet sehr, sehr schwer zu spüren ist. Ja, und dann denke ich auch, irgendwie müsste man das nochmal anders machen, mit dem im Internet auf die Straße gehen. Es ist aber so schwierig, das irgendwie so zu machen, dass jeder auch die anderen sieht und man merkt, wie viele man ist und so. Ja, ja.
Ja, so Demos haben schon echt immer was Empowerndes, ne? Das ist schon echt toll.
Wir haben jetzt 20.09. Das war sehr krass. Müssen wir unbedingt nochmal übertreffen.
Aber du machst jetzt ja auch so viele Instagram-Livestreams. Da wurde auch im Chat geschrieben, bitte, bitte, bitte wir einen Instagram-Livestream. Also vielleicht mal die Bitte an dich ranzutragen. Ja, wir haben jetzt noch eine Minute. Das Webinar läuft jetzt sozusagen sehr konkret aufs Ende zu.
Ich möchte mich nur kurz bei euch beiden bedanken, weil ihr beide seid klasse. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Moderieren. Luis und Annika, Dankeschön.
Super gerne.
Liebe geht raus. Ich wollte noch sagen, wenn euch das Webinar heute gefallen hat und auch wenn nicht, morgen gibt es wieder Webinare.
Um 13.30 Uhr. Wir haben morgen ein Webinar mit Sina Reich.
Um 13.30 Uhr. Sorry. Ja, alles gut. Mach mal weiter. Mach du mal weiter. Mach mal.
Okay, um 17 Uhr haben wir noch eins mit Kai Bergmann und Nils Ehlers zu 100% erneuerbare Energien. Und dann haben wir am Freitag noch eins mit dem Korrektiv, das ist auch sehr zu empfehlen, um 14 Uhr. Und dann am späteren Nachmittag noch ein internationales Webinar mit George Monbiot.
Ja, und ich weiß nicht, ob die Info veraltet ist, aber Fridays for Future Deutschland steht, dass morgen auch um 15 Uhr eins mit Benedikt Herrlein ist. Ich hoffe, das stimmt so. Stimmt. Aber Das ist auch. Also wenn euch das interessiert, fridaysforfuture.de auf Instagram, sehr toller Account, da könnt ihr immer vorbeischauen, da sind coole Dinge.
Die besten Memes.
Nee, die sind auf memesforfuture.de. Da sind die besten Memes. Genau.
Okay, dann sehen wir uns morgen um 13.30 Uhr beim nächsten Webinar wieder.
Ja, und danke Henning, dass du da warst. Ne?
Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
Und danke auch an alle fürs Zuschauen.
Tschüss.
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 Das war ein Webinar im Rahmen von Hashtag Wir bilden Zukunft. Die Bildungsinitiative von Fridays for Future. Wenn du noch mehr spannende Webinare sehen möchtest, dann klick dich rein auf unseren YouTube-Channel oder abonniere diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist.